Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Einige Eigenschaften von Schülern faszinieren mich und eine davon ist, Unterricht irgendwie zu vermeiden. Und Schüler sind ja sehr gut darin, war ich auch damals, als ich noch Schüler war. Und eine beliebte Strategie, die auch bis heute noch Anwendung findet, ist folgende. Man versucht, den Lehrer möglichst am Anfang der Stunde direkt in irgendein Gespräch zu verwickeln, das ganz, ganz wichtig ist, eine ganz spannende Frage, die jetzt besprochen werden muss, und stellt so lange weiter Fragen, wenn der darauf anspringt, bis die Stunde praktisch den Bach runter ist. So, und dann sagt irgendwann Lehrer, jetzt brauchen wir auch keinen Unterricht mehr machen. Und dann hat man irgendwie so die ganze Stunde verquatscht. Ne? Und ich rechne das mal dieser Strategie zu, dass einige Schüler dann auch irgendwie zu mir kamen am Anfang der Stunde und sagten, Herr König, wir haben mal eine Frage. Und dann sagt, ja, frag mal. Und dann sagten die, ja, wenn Sie irgendeine Eigenschaft haben könnten, egal welche würden Sie haben wollen? So, und da habe ich dann gedacht, ach, das ist eigentlich eine gute Frage. Denke ich dann mal drüber nach und habe ich so 2-3 Minuten nachgedacht. Und wie man sich das schon so denken kann, kam ich in 2 Minuten nicht gerade auf eine große Antwort. Und dann dachte ich, ich muss jetzt irgendwas sagen. Dann habe ich einfach irgendwas gesagt, was mir in dem Moment einfiel. Und ich habe gesagt, ich wäre gerne ein Ermutiger. Ich wäre gerne jemand, der Menschen in seinem Umfeld so beeinflusst, dass sie in sich selber Selbstvertrauen und Hoffnung finden, und gestärkt weggehen und sich von ihm ermutigt fühlen. Wenn ich diese Eigenschaft haben könnte, da wäre ich total dankbar. Das wäre mir total wichtig. Und in dem Moment, als ich das gesagt habe, habe ich gemerkt, dass das jetzt kein Zufall war, dass ich das gesagt habe, sondern dass Gott in diesem Moment mir eine meiner zentralen Berufungen irgendwie gezeigt hat. Vielleicht, weil es auch so spontan war und ich eigentlich keine Zeit hatte, darüber nachzudenken. Mir war das selbst gar nicht so bewusst an dieser Stelle. Aber das ist für mich ein total wichtiger, zentraler Gedanke, Menschen zu ermutigen und Menschen zu helfen, in sich selber Hoffnung und Zuversicht zu finden für ihr Leben, damit sie mit gestärktem Selbstvertrauen vorangehen. Und als mir das bewusst geworden ist, habe ich das sofort genommen, in mein Herz eingeschlossen und gesagt, das ist wichtig, denk da dran. Und seitdem ich dieses Erlebnis hatte, das ist ein paar Monate jetzt her, denke ich immer mehr und zunehmend auch intensiver darüber nach, wie das eigentlich überhaupt funktioniert, warum das wichtig ist und in welche Rolle das jetzt ganz konkret in meinem Leben spielt. Und weil uns die Bibel ja auch lehrt, dass wir über das reden, wovon unser Herz voll ist, predige ich deswegen heute Morgen darüber und möchte mit euch über diese Frage der Ermutigung sprechen. Denn mein Herz ist definitiv voll davon. Ich möchte gerne ermutigt werden und ich möchte gerne ein Ermutiger sein. Und das wäre jetzt so mein erster Punkt heute Morgen. Wir alle stehen in der Gefahr, entmutigt zu werden, weil wir als Christen ja in einem ständigen Kampf stehen. Das ist uns manchmal mehr bewusst und manchmal weniger. Aber Ermutigung ist für uns alle ein wichtiges Thema, weil wir in einem tendenziell entmutigenden Kampf stehen. Und das wird an mehreren Stellen in der Bibel beschrieben. Paulus schreibt das an seinen Schüler Timotheus im ersten Brief. Und ich möchte das mal vorlesen. Das steht in 1. Timotheus 6 ab Vers 9. Da schreibt er, wer jedoch darauf aus ist, reich zu werden, verfängt sich in einem Netz von Versuchungen und erliegt allen möglichen unvernünftigen und schädlichen Begierden, die dem Menschen Unheil bringen und ihn ins Verderben stürzen. Denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenklich Böse hervorwächst. Schon manche sind vom Glauben abgeirrt, weil sie der Geldgier verfallen sind und haben dadurch bitteres Leid über sich gebracht. Du aber gehörst Gott und stehst in seinem Dienst. Halte dich daher von allen diesen Dingen fern. Dein Ziel soll etwas anderes sein. Ein Leben, das erfüllt ist von Gerechtigkeit, Ehrfurcht vor Gott, Glauben, Liebe, Standhaftigkeit und Freundlichkeit. Kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört und gewinne den Siegespreis, das ewige Leben, zu dem Gott dich berufen hat. Und ich glaube, wir können aus dieser Stelle 3 Dinge wenigstens in aller Kürze so ziehen. Das erste ist, wir stehen als Christen in einem Kampf. Diese Metapher, die ist ja kein Zufall. Wir stehen in einem Kampf. Und dieser Kampf, das ist kein Kampf gegen Menschen, gegen die wir irgendwie vorgehen und Gewalt ausüben, sondern es ist ein Kampf darum, das zu tun, von dem wir erkannt haben, dass es Gott in unserem Leben wichtig ist. In diesem konkreten Fall bei Timotheus geht es hier um Geld. Ja? Paulus sagt, du musst jeden Tag deines Lebens darum kämpfen, nicht der Geldgier und der Habsucht zum Opfer zu fallen, sondern du musst dich davon abwenden und auf das schauen, was wirklich wichtig ist, dass du die Dinge in deinem Leben hervorbringst, die Gott wichtig sind. Frieden, Freude, Gerechtigkeit, Freigebigkeit und so weiter. Ja? Das ist ein ständiger Kampf. Und wenn wir darüber nachdenken, dann stellen wir fest, dass dieser Kampf unseres Glaubens auf zahlreichen Schlachtfeldern ausgetragen wird. Es geht ja nicht nur um Geld. Es geht auch darum, wie wir mit Menschen umgehen. Es geht darum, wie wir Entscheidungen treffen. Egal in welchem Bereich unseres Lebens stehen wir letztlich in einem Kampf, entweder das zu tun, was unsere menschliche Natur möchte, was egoistisch ist, oder uns auf das auszurichten, was Gott uns sagt, was wir in unserem Leben hervorbringen sollen. Und das ist anstrengend. Das ist total anstrengend, denn dieser Kampf, der fordert uns ja nicht nur intellektuell heraus, er fordert uns ja auf allen Ebenen heraus. Der fordert uns körperlich heraus, der macht uns müde, der fordert uns geistig heraus. Wir müssen nachdenken, wir müssen auf der Hut sein, wir müssen aufpassen, wir müssen uns reflektieren und der ermüdet auch manchmal unsere Seele und wir sind erschöpft und mutlos. Und das ist ja auch total nachvollziehbar. Also wenn man diese ganzen Dinge sieht, die uns aufgetragen sind und die Gott in unserem Leben hervorbringen möchte und die ganzen Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert sind und das, was wir gerade auch wieder gehört haben aus Myanmar und die Situationen, denen wir oft gegenüberstehen, da ist das ja total nachvollziehbar, dass wir manchmal einfach müde werden, dass wir entmutigt werden, dass wir sagen, ich kann nicht mehr. Und manche Geschwister, die kämpfen ja schon jahrelang an bestimmten Dingen und werden daran einfach müde. Und manche sagen einem dann, ich stehe so kurz davor, dieser Entmutigung total zum Opfer zu fallen. Einfach hemmungslos jede Hoffnung aufzugeben und einfach die Segel zu streichen und zu sagen, es geht nicht mehr, ich gebe jetzt einfach auf. So Menschen, wo Entmutigung das vorwiegende Lebensgefühl geworden ist, wo das nicht nur eine Phase ist, sondern die eigentlich in einer dauerhaften Situation der Entmutigung leben. Und das ist die Situation, in der wir als Christen stehen. Wir kämpfen den guten Kampf des Glaubens und sind permanent von Entmutigung zumindest bedroht. Nicht alle von uns sind dauerhaft entmutigt, vielleicht nur gelegentlich mal, aber alle sind von diesem Problem bedroht. Und warum ist das so? Weil man ganz, ganz sicher sagen kann, egal um welches Problem es sich handelt und egal im Bereich unseres Lebens es sich handelt, sich entmutigen zu lassen, ist die sichere Niederlage. Wenn wir entmutigt sind, egal bei was, haben wir verloren. Entmutigung ist an dieser Stelle das Ende. Und deswegen hat der Teufel ein großes oberstes Ziel, uns in allererster Linie zu entmutigen. Denn wo wir die Waffen selber hinlegen und sagen, wir können nicht mehr, da muss ja gar nicht gekämpft werden. Wenn wir freiwillig die Tore aufmachen und sagen, es geht nicht mehr, dann ist der Kampf eigentlich schon entschieden. Und das wisst ihr ja auch, liebe Geschwister. Welcher Soldat kann sich denn Hoffnungen machen, eine Schlacht zu gewinnen, wenn er im Angesicht des Feindes einfach wegläuft? Der hat ja schon verloren. Welcher Soldat kann sich denn Hoffnungen machen, eine Schlacht zu gewinnen, wenn er in der Schlacht so viel Angst hat, dass er nicht mal seine Waffe heben kann? Der hat ja schon verloren. Und welcher Christ kann sich denn Hoffnungen machen, den guten Kampf des Glaubens zu gewinnen mit einem entmutigten Herzen? Der hat auch schon verloren. Es geht ja gar nicht anders. Und deswegen möchte ich dich heute Morgen auffordern, wenn du mit Entmutigung zu kämpfen hast, fasse neuen Mut. Die Alternative ist der sichere Untergang. Denn wenn wir unser Herz der Entmutigung preisgeben, dann vertrauen wir uns der Gnade eines Feindes an, der keine Gnade kennt. Er wird uns keine Pause gönnen, sondern er wird unser Herz immer weiter mit Entmutigung füttern. Und mit der Entmutigung kommt die Einsamkeit, kommt die Bitterkeit, kommt die Traurigkeit, kommt der Selbsthass, kommt der Zweifel. Und wenn unser Herz davon voll ist bis oben hin, dann läuft unser Mund davon über und wir werden auch noch andere entmutigen. Und so versucht der Teufel nicht nur uns, sondern ganze Gemeinden mit in den Abgrund zu reißen, in den Abgrund der Entmutigung. Und deswegen möchte ich dich heute Morgen auffordern, wenn du entmutigt bist, fasse neuen Mut. In Jesus Christus haben wir Hoffnung. Die Bibel sagt uns, achte auf dein Herz. Gib der Entmutigung keinen Raum, denn aus deinem Herz fließt die Quelle des Lebens. Gib in deinem Herz der Entmutigung keinen Raum. Und wenn du in irgendeinem Bereich deines Lebens die Hoffnung verloren hast und aufgegeben hast, ist heute der Moment, neuen Mut zu fassen und wieder einen Anlauf zu machen und zu sagen, es gibt eine Möglichkeit, den Sieg davonzutragen. Darüber könnte man lange und viel jetzt reden. Dafür haben wir leider nicht die Zeit heute Morgen. Ich will aber ganz kurz einige wichtige Punkte in diesem Zusammenhang noch nennen. Zunächst mal, die Blickrichtung des Entmutigers geht nach oben. Außer wenn es um Demut vor Gott geht, steht es Christen nicht besonders gut an, den Kopf hängen zu lassen und nach unten zu gucken. Dafür haben wir eigentlich keinen guten Grund, sondern Christen gucken geradeaus. Christen gucken Menschen ins Gesicht, Christen gucken ihren Problemen ins Gesicht, sie gucken nicht nach unten. Und manchmal habe ich so das Gefühl, ich befinde mich in einem ständigen Blickduell mit dem Leid der Welt. So, ja? Wann immer ich die Nachrichten anmache und da kommen wieder diese ganzen Schreckensmeldungen oder so, ich habe immer die Tendenz, runterzugucken und zu sagen, ich will es eigentlich nicht sehen. So, ne? Wenn ich schlechte Nachrichten höre, dass wieder jemand in der Gemeinde krank geworden ist, dass wieder jemand leidet, dass wieder irgendwas schiefgegangen ist oder so, mein erster Impuls ist immer, runtergucken. Ja, die Entmutigung setzt wirklich direkt an. Wir hören die Nachricht, ja, und wir verlieren irgendwie direkt, haben diesen Impuls, nach unten zu gucken, den Mut zu verlieren und zu sagen, das wird nicht mehr. So, wie kann das wieder, das ist schlimm jetzt, ja. Und wir gucken nach unten und verlieren dieses Blickduell gegen das Leid, das uns umgibt. Und ich kann das total gut verstehen. Mir geht das wirklich ganz genauso. Und was soll das auch bringen, sich immer ständig mit diesem Problem zu konfrontieren und irgendwie den Blick drauf gerichtet zu halten? Davon gehen die ja auch nicht weg. Das ist total verständlich, dass wenn man sich hilflos fühlt und überfordert fühlt, dass man erstmal wegguckt und sagt, ich will das eigentlich gar nicht richtig sehen. Das Wesen unserer menschlichen Natur ist immer erstmal irgendwie die Verdrängung, die Vermeidung, wegzugucken und sich zu schützen und nicht die Konfrontation mit der ganzen Sache. Aber das ist total wichtig. Warum ist das wichtig? Weil wenn wir runtergucken, geben wir der Entmutigung Raum. Wenn wir runtergucken, haben wir schon eingestanden, wir sind mit der Situation überfordert und haben eigentlich keine Chance und wir müssen sie von uns schieben, wir müssen sie verdrängen, wir müssen sie vermeiden. Wir können ihrem Blick nicht standhalten, weil wir eigentlich nichts dagegen zu setzen haben. Und das ist nicht die Art, wie Christen mit Problemen umgehen können oder sollen. Und deswegen passiert es in der Gemeinde übrigens auch ganz schnell, dass ja Leute, die Probleme haben, gleichzeitig auch noch isoliert werden. Das ist ja auch ganz bitter. Dann hat jemand massive Probleme und sofort, wenn Leute ihm begegnen, geht der Blick runter. Man fängt an, den Leuten irgendwie aus dem Weg zu gehen, weil man auch gar nicht so genau weiß, wie soll ich mit ihnen umgehen oder so. Und plötzlich sind sie nicht nur entmutigt schon an sich, sondern sie sind auch noch isoliert. Oder sie ziehen sich sogar selbst zurück, weil sie das Gefühl haben, die anderen, die sehen ja alle mein Problem und die anderen, die verurteilen mich oder was auch immer. Und dann kommt zu Ermutigen ganz schnell die Einsamkeit dazu. Und das ist ja auch das Bittere, eine Gruppe von Menschen, die entmutigt ist, ist keine Gemeinschaft von Entmutigten, sondern es ist eine Gruppe von einsamen Entmutigten. Jeder ist für sich selber entmutigt und alle zusammen sind einsam. Das Wesen der christlichen Gemeinschaft aber ist die Konfrontation. Ich gehe auf den Bruder zu und ich konfrontiere mich nicht mit ihm als Person, sondern ich konfrontiere mich mit seinem Leid. Ich sage, ich bin bereit, dir in deinem Leid beizustehen, auf dein Leid zu schauen und nicht zu verzagen und dich wegzuschieben, sondern ich halte dein Leid mit dir zusammen aus. Und deswegen ist das Erste und Wichtigste, wenn es um Ermutigung geht, dass man überhaupt erstmal da ist. Das ist ja vielen gar nicht so richtig klar. Wir denken immer, wenn wir ermutigen wollen, dann müssen wir den Leuten was Schlaues sagen oder so. Aber das stimmt überhaupt nicht. Das Zentralste ist erstmal, dass man überhaupt da ist. Ja? Und das ist schwierig. Das ist ganz schwierig, da zu sein, wenn es wirklich schwierig ist. Ja? Den Krankenbesuch zu machen, wenn ich weiß, ich habe da eigentlich überhaupt jetzt nichts. Was soll ich dazu sagen? Ja, der liegt da jetzt da nieder und ihm geht es schlecht und aber dann einfach da zu sein trotzdem, ja, das ist schwierig. Mit jemandem im Gespräch zu sein, der einem seine ganzen Zweifel vor die Füße schmeißt, ohne eine Antwort drauf zu haben, das ist schwierig. Ja, Aber das ist das Zentrale, was wir tun müssen, wenn wir überhaupt unsere Gemeinschaft erhalten wollen, ist überhaupt erstmal miteinander da zu sein. Und um jemanden zu ermutigen, reicht es oft schon, ihn in die Gemeinschaft der Ermutigten reinzuholen. Denn wir wissen das doch alle, wenn wir in einer Gruppe sind, wo alle den Kopf hängen lassen, dann lassen wir auch bald den Kopf hängen. Wenn wir aber jemanden, wenn es nicht gut geht, in eine Gruppe von Leuten reinholen, die Hoffnung haben, dann schöpft er auch neue Hoffnung. Ja? Alleine schon, wenn ich in einer schwierigen Situation bin, dass jemand neben mir sitzt und ich sage ihm das alles und ich sage ihm, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass das wieder alles gut werden kann und er sagt dann, doch, ich glaube schon. Allein, dass der sich nicht von meiner Hoffnungslosigkeit mit runterziehen lässt, sondern sagt, nee, ich glaube das nicht. So, ne? Ich stehe noch und ich gehe jetzt auch wieder, irgendwann muss ja dann auch der Abschied erfolgen, aber dass ich jetzt weiß, der hat standgehalten irgendwie, der steht noch. Ja? Da ist einer, der sagt mir und der glaubt das, dass es da Hoffnung gibt und an dem kann ich mich festhalten. Und das kann alleine schon tröstend sein und ist für viele ganz, ganz tröstend, ohne dass ich eine Antwort habe, dass ich einfach da bin. Und jetzt an dieser Stelle die gute Nachricht, wir müssen auch gar keine Antwort haben, denn wir sind ja Ermutiger und nicht Retter. Wenn wir berufen sind, Ermutiger zu sein, dann sind wir nicht berufen, Retter zu sein. Wir müssen nicht die Retter sein. Denn wir schauen ja oft deswegen auch entmutigt zu Boden bei anderen Menschen und haben das Gefühl, man kann ihnen irgendwie gar nicht helfen, weil wir gar keine Antworten haben auf ihr Leid, auf ihre Probleme, auf ihre Zweifel. Und das Problem ist ja nicht, dass wir faul und feige sind und nicht wollen oder so, sondern dass wir sagen, ich weiß gar nicht genau wie. Und auf zahlreiche Fragen haben wir gar keine Antworten. Ich meine, jeder von euch könnte jetzt, wenn ihr hier auf der Bühne steht, sagen, ich habe da so ein paar Anfragen an Gott und könnte die jetzt mal sagen. Und wir alle würden hier stehen und sagen, weiß ich auch nicht. Warum musste das jetzt passieren? Weiß ich auch nicht. Warum wird mir jetzt sowas zugemutet? Weiß ich auch nicht. Wird das jemals wieder gut? Weiß ich auch nicht. Kommt das in Ordnung? Ich weiß es nicht. Wir wissen es ganz häufig nicht. Wir müssen es aber auch nicht wissen an dieser Stelle. Johannes der Täufer hatte von diesem Zusammenhang eine sehr gute Vorstellung. Er wird gefragt, als er anfängt, Jesus Christus zu verkündigen, ist ja noch nicht ganz klar, wer ist eigentlich dieser Johannes der Täufer? Und da lesen wir Folgendes. In Johannes 1, Vers 20, folgendes steht das. In welcher Weise Johannes auf ihn hinwies, machte folgende Begebenheit deutlich. Die führenden Männer des jüdischen Volkes schickten aus Jerusalem Priester und Leviten zu Johannes und ließen ihn fragen, wer er selbst eigentlich sei. Johannes wies alle falschen Vorstellungen zurück. Unmissverständlich erklärte er, ich bin nicht der Messias. Wer bist du dann, wollten sie wissen. Bist du Elia? Nein, antwortete er, der bin ich nicht. Bist du der Prophet, der kommen soll? Nein, erwiderte er. Da sagten sie zu ihm, wer bist du denn? Wir müssen doch denen, die uns geschickt haben, eine Antwort geben. Was sagst du selbst, wer du bist? Johannes antwortete, ich bin der Prophet. Ich bin, wie der Prophet Jesaja gesagt hat, eine Stimme in der Wüste, die ruft, ebnet den Weg für den Herrn. Ich bin nicht der Messias. Und das ist ein Satz, der ist für Ermutiger unglaublich wichtig. Denn wenn wir in diese Rolle reingehen, dann haben wir ja schon verloren. Dann ist ja die Entmutigung auch berechtigt. Denn wie will ich das vollbringen, was Jesus nur tun kann? Wir haben eigentlich keine Chance. Unsere Aufgabe als Ermutiger ist nicht, der Messias zu sein. Was ist unsere Aufgabe? Signalfeuer in der Dunkelheit zu sein. Johannes sagt von sich selber, ich bin eine Stimme in der Wüste, ebnet den Weg. Ja? Er weist auf Jesus hin. Und das ist auch unsere Aufgabe. Ermutiger weisen vertrauensvoll und konsequent immer wieder auf Jesus Christus hin, der die Antworten hat. Jesus Christus spricht, ich bin in der Welt, werdet ihr hart bedrängt, doch ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich habe die Welt besiegt. Auf diesen Sieg weise ich konsequent hin. Ich gebe keine Antworten, sondern sage, guck, da ist die Antwort. Jesus Christus hat schon gewonnen. Ich weiß nicht, wie das in deiner Situation jetzt vielleicht aussieht und ich weiß, dass es auch vielleicht ganz schlecht aussieht, aber ich weiß, das ist die eigentliche bestimmende Wahrheit unseres Lebens. Auf Jesus Christus hinweisen. Wisst ihr, und als ich darüber nachgedacht habe, was das jetzt für mich bedeutet in der Gemeinde ganz konkret. Ermutiger zu sein, indem ich auf Jesus Christus und seinen Sieg hinweise und Gemeinschaft mit Leuten haben kann, denen es schlecht geht. Da habe ich viel darüber nachgedacht, was ich in der letzten Zeit getan habe, in den letzten Jahren oder so in der Gemeinde und mit wem ich so Kontakt hatte und worüber ich geredet habe. Und ich habe erstmal festgestellt, dass ein ganz großer Teil von dem, was ich als Ermutigung bezeichnet hätte, was ich getan habe, wo ich sagen würde, da habe ich Leute ermutigt, im Grunde genommen nur darin bestanden hat, den Leuten zu sagen, das, was du da gemacht hast, finde ich gut. Das ist aber nicht das Gleiche, was hier steht. Den Leuten zu sagen, ich finde das, was du da machst, gut, ist nicht das Gleiche, wie Menschen auf Jesus Christus hinweisen und ihnen Hoffnung geben. Das ist auch nicht verkehrt, das zu tun. Das machen aber alle Menschen, nicht nur Christen. Das nennt man einfach Feedback. Ja? Das ist nicht unbedingt das Wesen christlicher Ermutigung oder so, sondern das ist einfach, das ist nett und das ist auch manchmal hilfreich oder so. Aber es ist nicht das, was ich unter Ermutigung verstehen möchte und was mir hier zentral wichtig ist. Die zweite Erkenntnis, die ich für mich persönlich hatte, ist, ich kritisiere viel zu viel. Ich habe ja schon den Eindruck, ich kritisiere grundsätzlich nicht so viel. Aber wenn ich darüber nachdenke, was ich denn alles gesagt habe und wie viel davon in irgendeiner Form Kritik ist, habe ich festgestellt, ich kritisiere viel zu viel. Denn was man auch mal vielleicht doch deutlich sagen muss, und es ist eigentlich selbstverständlich, aber es ist uns doch immer wieder nicht klar, ist, wenn du jemanden ermutigst, ermutigst du ihn. Wenn du ihn kritisierst, dann entmutigst du ihn. Davon gibt es Ausnahmen, aber nicht viele. Ja? Die wenigsten Menschen, wenn man sie kritisiert, sind danach ermutigt. Sie sind vielleicht auch nicht entmutigt, aber ermutigt sind sie auch nicht. Und wenn ich in die Bibel reingucke, dann sehe ich zahlreiche Aufforderungen, dass wir einander ermutigen sollen, aber ganz wenige, dass wir uns kritisieren sollen. Die gibt es auch, aber es sind sehr, sehr wenige. Und deswegen habe ich für mich zum Beispiel persönlich beschlossen, ich will im Gemeindekontext überhaupt nicht mehr kritisieren, wenn ich nicht gefragt werde nach meiner Meinung. Ja? Wenn nicht jemand zu mir kommt und sagt, was denkst du denn darüber, war das gut oder schlecht, dann werde ich ihm offen meine Meinung sagen. Ich will aber nicht mehr auf Leute zugehen, initiativ und sagen, das war schlecht. Warum? Weil ich lieber Menschen ermutigen möchte. Und ganz ehrlich, 95% von dem, was ich kritisiere, glaube ich, wissen die Leute sowieso schon. Ja, die sind ja auch nicht blöd. Wenn ich ihnen sage, das war nicht so toll, dann sagen die mir, meistens weiß ich auch. Ja, davon ist aber auch noch nicht besser geworden. Ja, da gehe ich doch lieber her und ermutige die Leute, das, was ich gut finde, zu tun, sage ich mal ganz platt an der Stelle. Und wenn ich diese beiden Maßstäbe eben zusammennehme, dass Feedback nicht das gleiche ist wie Ermutigung und in der Regel zu viel kritisiert wird, wenn ich was sage, dann bleibt eigentlich nicht viel übrig, was ich dann als positive Bilanz vermelden kann, muss ich selbstkritisch an dieser Stelle mal sagen. Und daran möchte ich arbeiten. Ich bin Gott zutiefst dafür dankbar, dass er mir diese Berufung der Ermutigung gezeigt hat, die ja nicht nur für mich gilt, sondern die für uns alle gilt, denn wir sollen ja alle Ermutiger in der Gemeinde sein. Und ich möchte mich in der Zukunft wirklich nach Kräften bemühen, ein Ermutiger zu sein. Denn ich glaube, dass es in dieser Gemeinde und unter Christen insgesamt viele Menschen sind, die gibt, die niedergeschlagen sind und die dringend bessere Ermutiger brauchen. Ja? Und ich möchte zu diesen Ermutigern gehören. Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen, ein Ermutiger zu sein. Und ich möchte dich vor allen Dingen aber auch ermutigen, dich selber zu ermutigen. Hoffnung zu fassen, wo du sagst, da sehe ich keinen Ausweg. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das nochmal werden soll. Da arbeite ich schon so lange, da bin ich so enttäuscht und so weiter. Ja, gib die Hoffnung nicht auf. Lass dich von mir heute Morgen ermutigen, denn in Jesus Christus haben wir schon gewonnen. Wir können immer noch einen Anlauf machen. Nur wenn wir aufhören, haben wir schon verloren und unser Herz der Entmutigung stattgegeben. Lasst uns deswegen im neuen Jahr zusammen Hoffnung schöpfen. Lasst uns neu die Verheißung Gottes aus der Bibel kennenlernen und uns ermutigen lassen von Gott, von Jesus Christus, seinem Sohn, der am Kreuz für uns gestorben ist, mit allen Dingen, die uns im Kampf des Glaubens gefangen nehmen wollen, zurechtzukommen und sie zu überwinden, um ein friedliches, freudvolles und mutiges Christsein führen zu können. Das sind zentrale Bestimmungen, die wir haben. Und an dieser Stelle muss ich jetzt aus Zeitgründen enden, obwohl man noch viel sagen könnte, und möchte Paulus nochmal das Schlusswort geben, diesmal nicht an seinen Schüler Timotheus, sondern an die Gemeinde in Korinth. Und an die Gemeinde in Korinth, wo man zu Recht sehr niedergeschlagen hätte sein können, schreibt er: Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, Denn er ist ein Vater, der sich erbarmt und ein Gott, der auf jede erdenkliche Weise tröstet und ermutigt. In allen unseren Nöten kommt er uns mit Trost und Ermutigung zur Hilfe. Und deshalb können wir dann auch anderen Mut machen, die sich ebenfalls in irgendeiner Notlage befinden. Wir geben ihnen den Trost und die Ermutigung weiter, die wir selbst von Gott bekommen. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.